Und dann dachte ich mir, das ist ja genau die falsche Entwicklung. Warum wollen wir die Menschen für Spielen belohnen am PC? Lass uns doch was bauen, wo wir die Menschen draußen wieder rausbringen und für die physische Aktivität belohnen und fürs gesündere Leben, sag ich mal generell. Je mehr sich die Menschen bewegen, desto mehr Moves verdiene ich. Das wird auch gemessen an der Anstrengung. Und im Unterschied zu anderen Plattformen messen wir nicht, wer ist der Schnellste, der Beste, der Stärkste, der Weiteste, der Größte etc., sondern es geht darum, wer strengt sich an. Über den Puls hauptsächlich, sodass dann auch, ich sag mal, sehr fitte Menschen sich auf der Plattform wiederfinden, aber eben auch die, die heute noch nicht so fit sind und eben entsprechend weniger leisten können heute, trotzdem sich mindestens so stark anstrengen und entsprechend mindestens so stark auch belohnt werden.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute spreche ich mit einem ganz besonderen Gast, denn es gibt Menschen, die lieben den Sport und es gibt Menschen, die lieben die Zahlen. Und dann gibt es Menschen, die schaffen es, beides so zusammenzubringen, dass daraus plötzlich echter Mehrwert wird. Unser heutiger Gast kommt aus einer Welt, in der schon mal ein paar Kommastellen mehr oder weniger von großer Bedeutung sein können, nämlich aus dem Investmentbanking und Trading. Und trotzdem, irgendwann hat er sich gefragt, wie man nicht nur Märkte bewegt, sondern auch, wie man Menschen bewegt. Und zwar im ganz wörtlichen Sinn. Denn neben Fintech und Venture Investing hat er ein Projekt mit aufgebaut, das sich anhört wie ein, na sagen wir, ein freundlicher Motivationsspruch, aber im Kern ziemlich clever ist, nämlich Mover. Und die Idee, Bewegung wird belohnt. Und plötzlich wird aus einer, oh, ich sollte mal wieder, wird ein, okay, noch 3000 Schritte, dann habe ich es geschafft. Er investiert heute mit seinem Family Office Mika Ventures in spannende Startups, unter anderem auch in den Sport. Zudem war er jahrelang in der Sportinfrastruktur unterwegs, hat nämlich unter anderem bei der Realisierung der wirklich einzigartigen Biathlon-Arena Lenzerheide mitgewirkt. Heute sprechen wir darüber, was einen guten Deal ausmacht, warum Sport-Startups anders ticken als klassische Tech-Buden und was Gründerinnen und Gründer häufig unterschätzen, selbst wenn sie sehr, sehr überzeugend nicken, während sie es unterschätzen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit einem Mann, der Finanzen kann, der Sport liebt und der bei allen beiden ziemlich präzise hinschaut. Herzlich willkommen, ich freue mich riesig. Moin, Michael Hartweg.
Vielen Dank, Stefan. Das ist ja schon zu viel der Blumen. Da bin ich ja mal gespannt.
Ich bin genauso gespannt, aber ein bisschen Vorfreude habe ich ja auch vor den heutigen Tag gehabt. Denn wir haben uns kennengelernt, ich würde sagen, so vor anderthalb, zwei Monaten, da waren wir zusammen. Auf Einladung des ESB-Marketing-Netzwerks waren wir in Arosa zusammen und sind nochmal einmal über die Pisten gebrettert und hatten auch gleichzeitig das Vergnügen, dass du vorne dich vorstellen, kurz einen Talk hattest, einen Vortrag hattest und wir uns ja auf die Art und Weise halt A, kennengelernt haben und B, ich das super, super spannend fand, was dich da alles umtreibt und aus welcher Richtung heraus du kommst. Ich habe das ja gerade schon erwähnt, nämlich aus dem Finanzbereich. Und dieses beides, Finanzen und Sport und auch die Infrastruktur miteinander zu verknüpfen, darüber lass uns heute mal sprechen. Aber bevor wir da in die Inhalte einsteigen, mich würde es sehr interessieren und die Zuhörer, wenn du dich einmal vorstellst, wenn du einmal kurz mal sagen magst, wer bist du eigentlich, wie bist du da hingekommen, was machst du und was verbindet dich außerdem mit dem Sport? Also große Fragestellung, aber vielleicht magst du mal loslegen damit.
Ja, gerne, Stefan. Ja, wo soll ich da anfangen? Ich komme eigentlich aus der Finanzindustrie. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert und bin dann so ins Financial Engineering gekommen, also die Finanzseite. Habe dann in Frankfurt meine berufliche Laufbahn gestartet, dort im Derivategeschäft. Bin dann nach London. Ich bin Vater dreier Kinder, seit 27 Jahren glücklich verheiratet und habe auch meine Frau bereits im Sport an der Uni kennengelernt. Sie hat Sport studiert und ich sag mal an der Technischen Hochschule, an der Uni Karlsruhe war so der Lichtblick, was Frauen angeht, das Sportinstitut. Und deshalb, ich habe sehr intensiv Triathlon betrieben, damals schon sicherlich ein Jahr länger an der Uni verbracht, als das notwendig gewesen wäre, und habe 2 Jahre Fulltime-Triathlon gemacht, sponsored bei Mami. Und nochmal zurück dann, bin dann nach London gegangen von Frankfurt, hatte dort die Chance, bei einer großen führenden Investmentbank einen ganzen Bereich Multi-Asset aufzubauen. Und dort ist dann auch die Idee entstanden, mit 2, 3 Kollegen das Ganze nochmal auf der grünen Wiese zu starten. Und das in der Schweiz. Ich komme aus Süddeutschland, aus dem Südschwarzwald, Freiburger Raum. Und für mich war die Schweiz schon immer sehr naheliegend. Sport, Wintersport, bin damals noch Alpinski-Rennen gefahren. Und so waren wir als Familie immer wieder in der Schweiz. Und für mich war das eigentlich so das Traumland als Outdoor-Sportler, irgendwann mal mit der Familie in die Schweiz zu kommen. Und die Möglichkeit hat sich dann geboten, aus London raus in die Schweiz umzuziehen, um eben ein wirkliches Startup zu gründen im Finanzbereich. Das war die damalige EFG Financial Products, hieß sie, und heute an der Börse gelistet, die Leonteq. Wir haben dann gestartet, so richtig gegen den Wind, durch die Finanzkrise, durch Survival Mode. Und zum Glück war der Case aber stark genug und gut positioniert, sodass, als dann der Markt wieder zurückkam, wir da sehr gut positioniert waren und uns dann erlaubt hat, in Oktober 2012 den Börsengang zu machen mit der Firma. 4 Jahre später habe ich mich dann entschieden, schweren Herzens, muss ich sagen, das Baby zu verlassen, weil das dann mit meinem Mitgründer nicht mehr ganz gepasst hat Richtung Zukunft, und habe dann aber das Glück gehabt, dass ich alles gut verkaufen konnte, und habe dann mit den entsprechenden finanziellen Mitteln das eigene Family Office aufgebaut, was dann die Grundlage war, um in Startups zu investieren, A, im Fintech-Bereich und B, aber dann auch wieder die Leidenschaft im Sport leben zu können, mit meiner Frau auch gemeinsam, und haben dann auch angefangen, Sport zu fördern. Nachwuchsförderstiftung war ich dann Teil davon und haben dann das Thema Biathlon in der Schweiz entdeckt, was eigentlich noch nicht existent war. Und das hat uns schwer gewundert, gerade in der Schweiz, ein Volk von Jägern und Schützen, in jedem Dorf ein Schießverein als Wintersportnation. Es gab sogar aus dem Militär raus Waffenläufe, die im Fernsehen übertragen wurden. Und die zuschauerattraktivste Wintersportart ist in der Schweiz nirgendwo. Das kann irgendwo nicht sein. Ja. Und so kamen wir dann auf das Projekt der Biathlon-Arena auf der Lenzer Heide. Das war schon lanciert von einer Initiantengruppe. Sie kamen aber dann nicht weiter, um das wirklich dem Ziel, eines Tages einen Weltcup in der Schweiz zu veranstalten, näher zu bringen. Und da kamen wir dann ins Spiel und haben das Gesamte übernommen, meine Frau und ich, und haben das privatisiert und haben dann verschiedene Pfeiler definiert, die notwendig sind, um nicht nur die Biathlon-Arena zum Weltcup zu bringen, sondern halt Biathlon in der Schweiz insgesamt zu bewegen. Angefangen von der Infrastruktur, die dann halt die Voraussetzung ist, dass wir uns überhaupt für Weltcups bewerben können, aber dann auch eine gezielte Wettkampfstrategie aufzubauen, vom niedrigstufigen internationalen Wettkampf, dem Alpencup, hin über Junior Cup, IBU Cup, zum Weltcup, zur Weltmeisterschaft. Und das war dann natürlich der Gipfel. Wir haben dann im Februar letzten Jahres tatsächlich es geschafft, die Weltmeisterschaften auf der Lenzer Heide durchzuführen. Und das war ein großer Erfolg. Und jetzt haben wir auch weitere Weltcups dann im Januar 28 und im März 2030. Also die Geschichte geht dort weiter und das war uns auch sehr wichtig. Wichtig aber auch Nachwuchs, Nachwuchsförderung. Haben dort einen Nachwuchsförderstützpunkt gegründet. Wir haben eine Stiftung gegründet, die letztendlich das ganze Projekt heute noch sehr substanziell unterstützt. Haben aber die Infrastruktur und den Betrieb der Anlage vor circa 3 Jahren an den Schweizer Verband verkauft, sodass dann auch das gesamte Sportfördersystem jetzt langsam dann dort auch den Lead übernimmt für die weitere Entwicklung. Ja, ansonsten gab es weitere spannende Ventures. Wir haben eine weltweite Cycling Series aufgebaut mit der Oatroute und die vor circa 5 Jahren an die Ironman Group verkauft. Und dadurch kam ich so ein bisschen in die Ironman Group rein, verschiedene Diskussionen. Und dort ist auch die Idee zum Mover dann geboren, weil Bewegungsförderung liegt uns sehr am Herzen als Familie. Und gerade die junge Generation bewegt sich zu wenig. Heute ist 1/3 der Weltbevölkerung laut WHO schafft es nicht, 150 Minuten pro Woche die Herzfrequenz zu beschleunigen als Maß für Anstrengung und Bewegung. Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass 80% der Heranwachsenden das nicht mehr schaffen. Und klar, das liegt dran, dass es andere Ablenkung gibt, dass man zu Hause am PC Spiele spielt, viel mehr zu Hause am PC lebt, sage ich mal, oder auch Social Media etc. Und das Ziel ist, mit einer digitalen Plattform eigentlich das zu verbinden, Games, Belohnung mit physischer Aktivität draußen und da nicht zuletzt dann auch die junge Generation zu adressieren. Ja, das ist so ein großes Betätigungsfeld. Jetzt kam sogar in der Schweiz dann auch noch auf, dass wir uns bewerben für die Olympischen Spiele 2038. Dort helfe ich als Wirtschaftsvertreter im Vorstand mit, entsprechend die Wirtschaft auch hinter das Projekt zu bringen, was uns auch schon sehr erfolgreich gelungen ist. Und so hoffe ich, dass der Kandidatur dann nicht mehr viel im Wege steht.
Jetzt haben wir mit der einen Vorstellungsrunde haben wir schon ein paar Themen aufgemacht. Ich habe fleißig mitgeschrieben. Das ist finde ich, ist vielleicht ein bisschen auch außergewöhnlicher Ritt. Stark und erfolgreich im Finanzbereich und dann doch irgendwie der Wechsel in die Leidenschaft, hast du es genannt. Du verbindest das eine mit dem anderen, das habe ich schon verstanden, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf den Finanzsektor oder auf deine Tätigkeit im Finanzbereich kurz schauen. Man mag ja meinen, dass da für jemanden, der da tätig ist und so erfolgreich tätig ist, dass da viel Geld fließt und dass man da eigentlich sagen kann, das wäre jetzt fahrlässig, diesen Bereich so zu verlassen. Aber du hast verkauft, du hast vorhin gesagt, ging das bei Leonteq nicht mehr gemeinsam weiter und dann bist du da komplett ausgestiegen, hast verkauft. Geht man dann nicht eventuell in die Überlegung, welche anderen Finanzbereiche könnten mich interessieren? Aber du hast gesagt, du bist dann zum Sport gegangen. Also vielleicht kannst du diesen Bruch nochmal oder diese Entscheidung nochmal vielleicht mit uns teilen. Was ist da passiert? Also wie muss man das jetzt nachvollziehen?
Ja, es war natürlich wie ein bisschen ein Befreiungsschlag. Ich meine, ein Startup hochzuziehen oder Investmentbanking grundsätzlich, die Tage sind lang. Man arbeitet nicht die normalen irgendwie 8 Stunden, 8,5 Stunden, sondern das sind 14, 15 Stunden Tage. Also nicht übertrieben, 70, 80 Stunden Wochen. Und da bleibt nicht so viel Zeit für den Sport und die eigene Betätigung. Und diese Qualität, die mir der Sport eigentlich gegeben hat in meinem Leben, mit auch die Erlebnisse mit anderen Menschen gemeinsam auf Events zu gehen, gemeinsam Läufe zu machen, einen Marathon zu absolvieren und so weiter, das habe ich schon sehr vermisst. Und da ging es eigentlich im Wesentlichen nur um Arbeit und Familie. Und entsprechend hatte ich dann auf einmal wieder die Möglichkeit, mir die Tage ein bisschen anders einzuteilen und zu gestalten und habe dann selber wieder angefangen, mehr Sport zu machen. Und so kam ich dann Schritt für Schritt auch wieder so in die Industrie im Sport. Gewisse Sportartikelhersteller oder auch Eventveranstalter, wo man dann, ja, ich sag mal so mit dem Unternehmerherz doch auch immer wieder Möglichkeiten sieht oder Opportunitäten, die sich da auftun, wo man denkt, hey, da müsste man doch was draus machen. Und so, ja, kam ich so in die Community wieder rein und habe mich dann mehr und mehr auch mit denen vernetzt. Und da kamen dann halt auch immer wieder neue Ideen auf. Gänzlich vom Finanzbereich hatte ich mich damals noch nicht verabschiedet, auch heute noch nicht. Ich bin immer noch als Verwaltungsrat für eine größere Finanzproduktfirma in der Schweiz hier tätig, in Zürich. Bin dort auch beteiligt und es gibt noch 2, 3 weitere Fintechs, wo ich als Investor dabei bin. In London gibt's eine Firma, das ist ein, ich sag mal, hybrider Vermögensverwalter, technologiegestützt, wo ich auch im Verwaltungsrat bin und investiert bin. Also das spielt schon noch eine Rolle, aber das ist nicht mehr mein Hauptbetätigungsfeld. Und ja, ich bin dort eher am Reduzieren, als weiter Investments und Exposure aufzubauen.
Gleichzeitig das Thema Investment, also du wirst als solcher ja immer noch wahrgenommen. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch viele Startups, viele Ideen an dich herangetragen werden, ob aus dem Fintech-Bereich oder aber auch vielleicht aus dem Sportbereich an dich herangetragen werden, um entweder zu bewerten und oder sogar zu investieren. Kannst du dich da noch retten vor Angeboten oder sollen wir hier einen kleinen Aufruf starten? Wer eine gute Idee hat, der darf gerne nochmal mit dir in Kontakt treten da. Wie ist diese Situation? Wie schätzt du die Gründersituation ein und was für Konzepte liegen dir da vor? Merkst du, dass da eine tolle Entwicklung stattfindet oder merkst du, oh naja, viel zu viel, was auf dem Markt ist und ein bisschen mit Vorsicht und Obacht genießen?
Ja, Stefan, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Ich bin relativ schnell zu begeistern für Ideen und dann die Gründer, wenn die mit Enthusiasmus kommen, dann fühle ich mich auch immer wieder, die halten mir einen gewissen Spiegel vor und auch an die Gründerzeit, die ich selber ja erfahren habe, zurückerinnert. Und dann möchte ich die natürlich auch gerne unterstützen. Aber wie du sagst, es kommen sehr viele Ideen und die sind meistens auch nicht schlecht. Die sind auch viele sehr gut. Welche sich dann durchsetzen, das hängt ja dann schon von vielen Faktoren ab. Die Idee mag gut sein, selbst das Team kann gut sein, was ein Schlüsselfaktor ist von A bis Z. Also die Menschen und das Team ist der Erfolgsfaktor Nummer eins. Aber dann braucht es natürlich auch ein bisschen Glück, dass die richtigen Dinge zur richtigen Zeit passieren. Das war damals bei uns auch im Fintech-Startup so mit der Leontech. Da muss man auch ein bisschen auf dem Boden bleiben und sagen, danke lieber Gott, dass zu dem Zeitpunkt dann auch die richtigen Dinge passiert sind. Hinterher sieht man immer so den Erfolg und die Erfolgsgeschichten. Den kann man sicherlich positiv beeinflussen, aber alles liegt auch nicht in den eigenen Händen. Jetzt zurück zur ursprünglichen Frage. Ich habe sicherlich zu schnell zu viele Dinge dadurch getan und gemacht. Und bin da eher, ich sag mal, auf dem Konsolidierungsmodus. Ja. Jetzt auch aus privaten Gründen etc. Das Betätigungsfeld, was ich heute habe, ist schon anspruchsvoll genug und recht breit. Und ich bin da eher dabei, das Portfolio zu reduzieren, als jetzt auszubauen. Also ist immer spannend, neue gute Cases zu hören. Aber im Moment werden wir uns da eher nicht engagieren, weil es eben darum geht, jetzt die Dinge, die wir angestoßen haben, auch erfolgreich vorwärts zu bringen und zu fokussieren, statt jetzt noch mehr neue Dinge anzureißen. Ja.
Dann lass uns das mal anschauen, was ihr da unter anderem vorangetrieben habt oder da dabei seid, das voranzutreiben. Du hast gerade Statistiken von der Weltgesundheitsorganisation erwähnt. Du hast gerade die Leidenschaft da nochmal rausgestellt, warum es wichtig ist, dass junge Menschen sich auch bewegen, und hast dann Mover mitgegründet. Kannst du noch mal kurz erklären, was ist Mover? Vielleicht sollten wir auch noch mal kurz erklären, das wird mit Doppel-U, also M-U-U-V-R geschrieben.
Genau, ja.
Ja. Was ist Mover? Was hat das mit diesem Belohnungssystem auf sich? Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären.
Ja, also vielleicht hole ich ein bisschen aus. Wir haben, die Idee war, ist eigentlich entstanden in einem längeren Gespräch mit dem damaligen CEO von der Ironman Group, mit Andrew Messick, der mir mal erklärt hat, dass er eigentlich mit seinen 1,6 Millionen Recurring Athleten in der Datenbank nur um die Events drumherum kommunizieren kann, weil das ist die Information, die er hat über diese Personen und Athleten. Er möchte eigentlich gern 365 Tage mit ihnen interagieren können, hat aber keine Anknüpfungspunkte, sage ich mal, keine Engagementpunkte. Und dann dachte ich, okay, es gibt Plattformen, ja, die größte sicherlich Social-Plattform Strava, die eigentlich alles wissen über mich, wann ich wo laufen gehe, wie schnell ich laufe, ob ich noch Rad fahre, ob ich im Winter Wintersportart mache etc. Und bin dann inspiriert gewesen von der Web3-Welt. Also Mover war zunächst ein Web3-Case, ein Token-Case, weil da gibt's ja diese Play-to-Earn, gab's damals Play-to-Earn-Scheme kam auf mit Axie Infinity, wo man fürs Spielen dann Tokens verdienen kann. Und die tatsächlich einen monetären Wert haben und die handelbar sind und in echte, ich sag mal, Fiat-Currencies umgewandelt werden können. Und dann dachte ich mir, das ist ja genau die falsche Entwicklung. Warum wollen wir die Menschen für Spielen belohnen am PC? Lass uns doch was bauen, wo wir die Menschen draußen wieder rausbringen und für die physische Aktivität belohnen und fürs gesündere Leben, sag ich mal generell. Und dann haben wir wirklich einen Web3-Case gebaut ursprünglich, und dann kam so ein bisschen die Kryptokrise, und wir haben auch festgestellt, dass in dem Ökosystem, ich sag mal der traditionellen Sportindustrie, halt Krypto etc. noch mit sehr viel Fragezeichen versehen war und man damit noch nicht so viel anfangen konnte. Und dann habe ich die Welt der Loyalitätsprogramme entdeckt und habe gedacht, okay, fürs Fliegen wird man belohnt, ja, wenn ich einen Flug buche etc. über Status und meine Meilen. Und die kann ich nachher wieder einlösen für verschiedenste Benefit, nicht zuletzt halt auch fürs Fliegen, aber eben auch für andere Dinge. Und dann dachte ich mir, und das ist sehr erfolgreich, auch kommerziell sehr erfolgreich, wie man ja weiß, ein großer Teil des Gewinns der Lufthansa-Gruppe kommt aus dem Miles-and-More-Geschäft. Was ich vorher auch nicht wusste, ich war da sehr erstaunt und dachte, warum gibt's sowas nicht für die Sportindustrie jetzt mal ganzheitlich? Es gibt Silos, ja, ich sag mal Krankenversicherungen belohnen teilweise aktives Leben. Dort kann man es dann für Prämienverbilligungen einsetzen oder man bekommt auch ein paar Punkte, die man dann tatsächlich einlösen kann. Aber es gibt ja viel mehr Parteien in dem Ökosystem, die ein Interesse an Bewegung haben und oder an der Zielgruppe der sich Bewegenden, sage ich mal, der Sportler. Das kann die Reiseindustrie sein, die sagt, okay, Trainingslager, geht mal raus, Tourismusdestinationen. Die sagen, komm doch bei uns in die Region, wir belohnen dich für deine Bewegung. Neben Krankenkassen kann das der Arbeitgeber sein, der mal grundsätzlich ein Interesse an gesunden Mitarbeitern hat und entsprechend dort Belohnungen und Incentives ausschüttet. Aber eben auch die Sportartikelindustrie oder Eventveranstalter, mit denen man Partnerschaften eingehen kann, das richtige Produkt oder den richtigen Service an den richtigen Mann zur richtigen Zeit am richtigen Platz zuzuspielen. Und das wissen wir natürlich, wenn wir die Bewegung tracken und monitoren, so wie das Strava macht, dann haben wir eine Datengrundlage, die wir nicht teilen übrigens, die Daten gehen nicht aus. Aber wir können natürlich auch zum Wohle, sage ich mal, des Nutzers interessante Angebote zur richtigen Zeit am richtigen Ort zuspielen. Und das lassen wir uns bezahlen und münzen das dann wieder um in diese sogenannten Moves, die jeder über seine Bewegung verdienen kann. Und je mehr sich die Menschen bewegen, desto mehr Moves verdiene ich. Das wird auch gemessen an der Anstrengung. Und im Unterschied zu anderen Plattformen messen wir nicht, wer ist der Schnellste, der Beste, der Stärkste, der Weiteste, der Größte etc., sondern es geht darum, wer strengt sich an. Über den Puls hauptsächlich. Und wenn wir den Pulsdaten nicht haben, dann haben wir andere Algorithmen und Metriken, wie wir die Anstrengung messen, sodass dann auch, ich sag mal, sehr fitte Menschen sich auf der Plattform wiederfinden, aber eben auch die, die heute noch nicht so fit sind und eben entsprechend weniger leisten können heute, trotzdem sich mindestens so stark anstrengen und entsprechend mindestens so stark auch belohnt werden. Ja.
Da muss ich nochmal reinfragen. Heißt das, ich trage irgendeine Art von Wearable, die Herzfrequenz misst, wenn ich Mova-Kunde bin oder wenn ich mich als Mitglied anmelde? Oder arbeitet ihr mit den üblichen Applikationen wie eine Watch zusammen oder anderen Wearables, die da auf einzahlen? Wie funktioniert das?
Ganz genau. Also wir sind Wearable Agnostic, also wie Strava auch. Die meisten gängigen Wearables verwenden wir und das ist genau so. Wir brauchen ein Wearable heute. Das wird auch weiter noch ausgebaut Richtung Mobile Phone Tracking. Aber dort haben wir eben die Datenqualität ist da nicht die gleiche, weil wir eben vor allen Dingen die Pulsdaten nicht haben und entsprechend dort nicht so genau die Anstrengung messen können. Was auch wichtig ist, sind die Geolocation-Daten, die GPS-Daten, die haben auch einen Wert. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir wertvolle Daten auch kreieren, um das dann auch in den entsprechenden Wert ummützen zu können und an den Nutzer zurückspielen zu können in Form von Belohnungen.
Jetzt ist aus meiner Wahrnehmung, finde ich, jetzt eine kleine technische Hürde. Ne? Also einfach nur Kilometerzähler für Bewegung wäre das eine, aber jetzt auch die Herzfrequenz, da braucht es ja schon nochmal einen Athleten, der das auch entweder schon besitzt, so ein Messgerät, oder aber der es dann irgendwie erwirbt. Damit ist ja schon eine gewisse Hürde, also ich sag mal, Tante Erna um die Ecke, kannst du das nicht so richtig belohnen, wenn die jetzt Woche für Woche 50.000 Schritte macht, weil sie sich dieses Ding nicht anschafft. Also vielleicht ist das Bild falsch, liebe Grüße an Tante Erna, aber du weißt, was ich meine.
Ja, das ist richtig. Die Hürde gibt's. Die versuchen wir Schritt für Schritt auch abzubauen. Wie gesagt, das wird auch mit dem Mobile dann irgendwann möglich sein, um mal eine Einstiegsversion zu haben auch. Aber natürlich nachher, wenn wir wirklich wertvolle Daten sammeln wollen, um das dann auch in Belohnungen umzumünzen, brauchen wir ein Wearable. Jetzt, der Trend läuft für uns. Ne? Es ist heute bereits eine Penetration von einem Drittel der Bevölkerung, besitzt bereits ein Wearable in der einen oder anderen Form. Dieser Trend, sich selber zu messen und auch die Daten zu sammeln, selbst für sich auch, um gewisse Muster zu erkennen, gesünder zu leben, besser zu schlafen etc., der entwickelt sich ja. Gerade. Ja. Und von daher setzen wir eigentlich auch auf dem auf und profitieren auch davon. Also wenn wir allein die Wearable-Träger alle auf unsere Plattform kriegen, ich glaube, dann ist der Erfolg schon da. So weit sind wir noch nicht.
Ein Drittel der Bevölkerung sagt wahrscheinlich, und das haben wir im Vorgespräch auch schon kurz geklärt, wir reden von der Dachregion, richtig?
Richtig, ja, genau. Heute sind wir in der Dachregion. Wir fokussieren uns auf den deutschsprachigen Raum aktuell. Das hat auch was damit zu tun, dass wir ja einen Shop anbieten auf der Plattform, wo man dann auch diese Moves einlösen kann mit entsprechenden Partnern auf dem Shop. Und da ist natürlich wichtig, dass dort auch die Qualität der Lieferung, des Service etc. funktioniert. Und wenn wir über die Dachregion Grenzen hinausgehen, dann hat das eine gewisse Komplexität, die da damit dazukommt. Gewisse Produkte können nicht in andere Länder geliefert werden und so weiter. Da gibt es dann doch deutlich größere Hürden. Und so haben wir jetzt beschlossen, uns mal auf die Dachregion zu fokussieren und dann in dem nächsten Schritt weitere Länder anzugehen. Aus USA gibt es großes Interesse. Ja, das schmerzt ein bisschen als Gründer. Da haben wir schon einige Interessenten, die auf uns zukamen, die auch gerne investieren würden und entsprechend uns nach USA bringen würden. Aber das sind wir noch ein bisschen davon entfernt.
Und sag nochmal ganz kurz so ein Gefühl, wie viel muss ich mich bewegen, wie muss meine Herzfrequenz sich verändert haben, damit ich was für eine Art von Prämie kriege? Also gibt es da jetzt ein Springseil oder die Reise zu den Olympischen Spielen? Also was sind das für Goodies, die ich da ernten kann, bei wie viel Anstrengung?
Das ist wirklich das gesamte Spektrum. Und man kann diese Moves tatsächlich verdienen über die Anstrengung. Jetzt für die Basisaktivität braucht es dann schon eine ganze Weile, bis man wirklich eine größere Prämie, wie jetzt ein paar Laufschuhe etc., sich vollständig erschwitzen kann. Das braucht dann schon so ein Jahr oder sogar länger, wenn man nur die Basisaktivität anschaut, mit vielleicht 5-mal Bewegen pro Woche. Also ist dann schon ein bisschen was. Aber man kann sich Zusatzmoves verdienen über Challenges, die dann gesponsert sind von Partnern. Und da macht, also das schenkt dann stärker ein. Ja, dann, wenn ich zum Beispiel sage, okay, es gibt die Mai Running Challenge mit Laufe 100 Kilometer im Mai, dann ist dann ein Sponsor dahinter, der dann doch deutlich mehr ausschüttet. Und über die Zeit ist das Ziel, dass es eben mehr und mehr solche Partner gibt, sodass ich als Nutzer über eine Aktivität mir an verschiedenen Stellen die Moves abholen kann. Also Beispiel über eine Challenge, über die Basisaktivität, über meinen Arbeitgeber potenziell, über meine Krankenversicherung und nachher aber auch über Umsatz. Wenn ich zum Beispiel bei einem großen Retailer einkaufen gehe, dann kann ich wie bei Payback, Cashback in Zukunft auch Moves verdienen für den Einkauf. Aber es wird immer zurückgespiegelt auf dein Aktivitätslevel. Das heißt, ich kriege mehr Moves beim Einkauf zurück, je aktiver ich bin. Wenn ich weniger aktiv bin, kriege ich weniger Cashback in Form von Moves. Und wenn ich aktiver bin und mich viel bewege, kriege ich mehr.
Und ist das noch sortiert nach dem Kassenbon? Also Gemüse, Obst gibt mehr Kickbacks als Nutella und Milchbrötchen?
Das könnte durchaus der Fall sein. Es gibt ja jetzt so ein Pilotprojekt bei Lidl zum Beispiel, die mit der AOK gemeinsam in Thüringen Pilotprojekt haben. Wer sich bewegt, zahlt weniger. Ja, und das ist auf ausgewählten Produkten, die natürlich dann auch einen gewissen Gesundheitsbezug haben. Aber man stellt fest, und es ist auch keine Überraschung, ist, dass diese Zielgruppe der Aktiven, derjenigen, die sich bewegen oder sich bewegen wollen und mehr bewegen wollen, dass das auch für kommerzielle Partner eine sehr interessante Zielgruppe ist, weil in der Regel sind sie einkommensstärker und konsumstärker. Und entsprechend ist es interessant, genau diese Menschen in meine Geschäfte zu bringen oder für meine Produkte zu begeistern. Und was noch dazu kommt, was sehr gut ankommt, ist im Vergleich zu einem normalen Payback-Cashback-System belohne ich die Menschen ja als Partner nicht fürs Einkaufen, sage ich mal, sondern ich belohne dich für deine Bewegung, wenn du bei mir einkaufst. Ja, das ändert natürlich die ganze Tonalität marketingmäßig vollkommen. Ja.
Der Income für die App, für die Software ist nicht über die Mitgliedschaft. Also die Mitglieder dürfen kostenlos sich anmelden, nehme ich an. Ihr verkauft keine Wearables, also das ist jetzt nicht so, dass die bei euch ein Lizenzprodukt erwerben müssen und ein Abo zahlen dafür?
Nicht müssen. Mhm. Im Moment gibt es auch noch keine Subscription, es gibt noch kein Subscription-Modell, aber es gibt natürlich Pläne dahingehend, dass man entsprechend auch eine Premium-Membership lösen kann mit einer entsprechenden Subscription-Fee und da dann über die Zeit gewisse Benefits hat. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen vorher von den Benefits her. Wir haben jetzt nur über die Moves, die ich wirklich verdienen kann, gesprochen. Aber wir bieten auch Raffles an. Ja, das ist, man kann irgendwo teilnehmen und sich ein Los kaufen auch mit denen. Und da kann man natürlich dann auch eine gesamte Reise relativ schnell, ich sag mal, verdienen oder gewinnen. Und wir sind dabei, mit einer Krankenkasse zusammenzuspannen, die es sponsort, dass man sich ein Variable erschwitzen kann. Ja, über eine gewisse Zeit dann quasi ein Teil anzahlt und der Rest wird quasi über das Erschwitzen abbezahlt, im Hintergrund gesponsert von der Krankenversicherung.
Ja.
Das heißt, ich war jetzt beim Aufzählen der einen Erlösströme, das heißt aktuelle Erlösströme über Partnerschaften mit Companies,
richtig,
mit Werbeträgern.
Richtig, ja.
Mhm. Und wie viel User hat die, ist das wahrscheinlich eine App, nehme ich an?
Genau.
Wie viele User habt ihr in der App aktuell in der Community?
Ja, das sind 35.000 circa, die aktiv sind. Das ist jetzt noch nicht die Welt, ist aber genügend, um das Produkt weiterzuentwickeln, sage ich mal, aufgrund von User-Feedback und auch User-Verhalten. Und bevor wir jetzt dort weiter groß Gas geben auf der User-Acquisition, ist erstmal die Aufgabe, die App so weit auf Vordermann zu bringen oder ich sage mal dorthin zu bringen, dass man genügend Features hat, die wirklich hooking, engaging sind. Und da stehen wir nicht mehr ganz am Anfang, aber da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Und dann werden wir auch der User Acquisition wieder Gas geben, A, über Partner und B, dann auch wirklich über Influencer, Social und Virality, Nutzer bringen Nutzer. Ja.
Die Idee ist absolut verstanden und auch das Belohnungssystem, ein bisschen Gamification, also du hast genau. Challenges angesprochen, genau. Ist absolut verstanden. Wo kann diese Reise hingehen? Also du hast dich ja bewusst dafür, bist du mit Gründer und Entwickler oder bist du, ich sag mal, nur eingestiegen und hast das Ganze?
Ich habe das wirklich gegründet mit einem guten Freund zusammen. Das war ein Freund, der sehr versiert ist und vernetzt in der Krypto-Szene, weil es ja am Anfang ein Krypto-Case war, Web3, Token etc. haben wir das eigentlich gemeinsam gegründet. Und genau, wo soll die Reise hingehen? Für uns ist wirklich relevant, neben dem ökonomischen Erfolg, der natürlich wichtig ist, damit man das Ganze weitertreiben, ausbauen kann und weiterentwickeln kann, ist es wirklich übergeordnetes Ziel, mehr Menschen zu mehr Bewegung zu bringen. Das ist der Nummer 1 KPI und deshalb schauen wir uns auch diesen Performance Indicator laufend an. Das ist übrigens bereits schon mit dieser kleinen Userbase und mit den Zusatzfeatures, die wir bringen, ist das schon sichtbar. Also es ist tatsächlich so, dass mit kleinen Dingen man bereits schon sehen kann, dass sich die Leute mehr engagen und mehr bewegen, ja, und mehr Moves verdienen. Das ist eigentlich so das Maß, der Aktivitätslevel ist ja direkt gelinkt an die Anzahl Moves, die ich über die Basisaktivität verdienen kann. Und jetzt ist, glaube ich, wichtig, dass es eine tägliche Relevanz bekommt, auch was die Belohnungsseite angeht, dass ich, wie wir haben vorher darüber gesprochen, dass man auch für den Umsatz belohnt wird. Es wäre natürlich schick, wenn ich das wirklich am Point of Sale einsetzen kann, indem ich, gibt es ja heute auch, wenn ich Kreditkarte einsetze, zum Beispiel kriege ich ja auch teilweise Punkte oder Cashback, dass wir dieses System so weit bringen, dass ich das an jedem Point of Sale nicht nur auf meinem Umsatz dann Moves verdienen kann, sondern auch noch Moves einlösen könnte. Ja, und sage, okay, ich kann jetzt meinen Kaffee bei mir beim Bäckerladen um die Ecke mit Moves bezahlen. Ja. Und dann habe ich wirklich täglich eine Relevanz, wo ich auch wieder an meine Bewegung erinnert werde und sage, okay, damit ich jetzt nächste Woche dann den Kaffee bezahlen kann, muss ich vielleicht nochmal zweimal laufen gehen.
Ja. Also es könnte ja, ähnlich wie das an im Gastro oder im Tankstellen oder im Lebensmittelbereich ist, die Frage immer, haben Sie Payback, haben Sie die Deutschlandcard, haben Sie
genau.
Könnte man ja genau. In allen Fitnessstudios, könnte man allen Paddlecourts, allen Tennisanlagen, allen Schwimmbädern könnte man fragen, sag mal, haben Sie die Movecard oder haben Sie die Mover-App?
Ja.
Ja, dann müssen wir da noch ein bisschen Werbung für machen. Wie ist dein, ich habe das vorhin gefragt, wo geht die Reise dahin? Also ihr habt ja wahrscheinlich auch ein Stückchen einen Businessplan dafür entwickelt oder zumindest eine Fantasie. Viel Investment wahrscheinlich gerade in die Software gesteckt. Wann soll sich das, bis wohin soll sich das wie entwickelt haben, damit sich das für euch auch irgendwie auszahlt, dass das eben so eine Bewegung auch ist, wie bei der Payback-Karte, dass das fast schon automatisch irgendwie mit genutzt wird. Also gibt es da irgendwie, welche Pläne habt ihr euch gegeben?
Ja, die Herausforderung bei dem Case ist, dass es so verschiedene Richtungen gibt, wo das Anwendung findet. Ja. Und das hat jetzt wirklich auch ein bisschen gebraucht für uns, den Case so weit zu schärfen, dass wir sagen, okay, wir wissen jetzt genau, ziemlich genau, welche Features wir in der App brauchen, die dann auch allgemeingültig für verschiedene Sektoren in der Industrie funktionieren. Und das eine ist Loyalty, oder es geht um die Umsatzseite, dass ich die Menschen belohne, wenn sie bei mir was einkaufen, aber eben belohne im Kontext der Bewegung. Das ist ein Element. Das zweite sind die Challenges, weil bei den Challenges kann ich wirklich, das kann ich mit jedem Vertical spielen. Also das geht bis hin zu, ich sag mal, dass Eltern den Kindern das Taschengeld an Bewegung knüpfen könnten, ja, und sage, ich kann hier einzahlen bei Mover und dann messen wir die Bewegung von meinem Kind und dann gibt's eben diese Challenges und die kriegen dann letztendlich zusätzlich Taschengeld, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt, wir sprechen mit verschiedenen Industriepartnern, wie gesagt, Tourismusregionen, Krankenversicherungen, Arbeitgeber, Sportartikelhersteller, Reiseveranstalter, bis hin zu Lebensversicherungen. Weil auch die Lebensversicherungspolice basiert heute auf Fragebögen, die dann irgendwo quantifizieren, was meine Police sein soll, weil man daraus irgendwie Longevity ableitet. Oder? Da hat man natürlich heute andere Möglichkeiten, das mit Daten zu untermauern. Das heißt, wir haben jetzt mal den gemeinsamen Nenner geschaffen, setzen das in der App um. Und jetzt ist natürlich das erste Ziel, ist möglichst viel Nutzer da drauf zu bringen, weil je mehr Nutzer, desto attraktiver wird's auch für die Partner und desto mehr Belohnungen kann ich dann nachher auch aussprechen und so weiter pro Nutzer. Und dann im zweiten Schritt ist der Fokus auf der Monetarisierung. Wir haben heute im Businessplan, und der ist heute, ich sag mal, der ist ein bisschen realistischer, als er noch vor 18 Monaten skizziert war, weil wir doch heute viel mehr Informationen haben und auch wissen, wie die Dynamik ist, relativ gut, ist vorgesehen für Anfang, Mitte 28, dass wir dort Cashflow-positiv werden. Und das nimmt natürlich den gesamten Druck mal weg, was die Finanzierungsseite angeht. Und von dort weg, wenn dann der Case und die Dynamik und das ökonomische Modell dann bewiesen ist, ja, eröffnen sich dann, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten, die heute bereits anklopfen, aber wir einfach noch nicht ready sind. Ja, Ich sag mal Stichwort USA-Expansion. Es gibt auch ein, zwei große Partner, die schon gesagt haben, hey, das wäre unglaublich spannend für uns im Portfolio, aber das ist noch zu früh.
Als Vertriebsenthusiast würde ich natürlich jetzt noch die Frage stellen, wie geht ihr an die Partner ran? Also habt ihr dann eine Agentur oder seid ihr selber aufgestellt mit Manpower, die diese Gespräche führt? Machst du das alles aus dem Netzwerk heraus? Also wie akquiriert ihr die Versicherungen, die Lebensmittelhersteller oder Händler oder die Sportbrands? Also wie geht ihr da in die Partnerakquise?
Ja, das ist ein Mix. Also es ist tatsächlich so, dass Partner auf uns auch zukommen, potenzielle, die das gesehen haben und sagen, hey, cool, lass uns mal sprechen. Aber natürlich der größte Teil geht tatsächlich über aktive Ansprache, wo wir jetzt zwei Vertriebsmenschen haben, ich selbst stark unterstütze. Und im Team haben wir sicherlich den Vorteil, dass wir heute sehr, sehr gut vernetzt sind und dass wir auch in der Regel bei fast allen Unternehmen auf C-Level relativ schnell Gehör finden und dann dort zumindest mal präsentieren dürfen. Und so haben wir in Deutschland beispielsweise die ehemalige Nummer 8 von On Running am Start, der das ja auch schon mal aufgebaut hat, Deutschland-Europa-Vertrieb, mit einem Produkt, auf das damals auch keiner gewartet hat, sage ich mal, und hat dort entsprechend auch sehr viel Vertrauen gewonnen und erworben und entsprechend dort ist er unterwegs. Wir haben in der Schweiz den ehemaligen Profi-Triathlet Jan van Berkel, der aufgrund seiner Sportvergangenheit sehr gut vernetzt ist, war ja Unternehmer, ich sag mal, als ich AG unterwegs, musste sich selber vermarkten mit verschiedenen Brands etc., der hier sehr viel Glaubwürdigkeit genießt und auch ein großes Netzwerk in der Schweiz. In Österreich haben wir jetzt keinen dedicated aktuell, so akquirieren wir. Jetzt gibt es sicherlich Spezial-Verticals, sage ich mal, die Versicherungsbranche, vielleicht auch Unternehmen, Arbeitgeber, wo wir zwar Netzwerk haben, aber wo, ich sag mal, schon auch Spezialisten gefordert sind. Und dort haben wir hier und da auch Gespräche dann mit entsprechenden Consultancies oder Consultants, die uns dann helfen, dort das zu bearbeiten und die gewisse Systematik auch reinzubringen. Das machen wir noch nicht ganz so stark, weil im Moment geht es mehr darum, über Piloten direkte Kontakte mal das Ganze zu beweisen, um dann mit diesen Pilotcases dann systematisch an die entsprechenden Vertriebskanäle reinzugehen. Ja. Aber klar, Das ist natürlich schon vorstellbar.
Ich hätte noch ein paar Ideen, aber vielleicht machen wir das nach dem Podcast.
Ja.
Ich hab noch aus deiner Vorstellungsrunde ein anderes Thema, was ich mir notiert habe und im Vorfeld ja auch ein bisschen recherchiert habe. Das ist dein Engagement, du hast auch gerade deine Frau erwähnt, euer Engagement für den Biathlon und Biathlon in der Schweiz, was wir uns ja alle, die wir irgendwie Wintersport oder generell Sport konsumieren, nicht vorstellen konnten, so wie du das vorhin auch erwähnt hast, dass die Schweiz irgendwie Biathlon nicht auf dem Schirm, auf dem Tacho hatte.
Ja.
Was ist da passiert? Also wieso kann eine Wintersportnation wie die Schweiz so fahrlässig mit so einem Top, auch TV-relevanten Top-Thema umgehen? Und was habt ihr gemacht? Was habt ihr da erkannt? Und welche Hebel habt ihr in Bewegung gesetzt? Ich könnte mir vorstellen, da gibt es ja auch einige mit ein bisschen Gegenwind, wenn ich mir so einen Verband vorstelle, der sich ja jahrelang dann irgendwie oder mit der Erkenntnis ja auch um ein Stückchen auf den Schlips getreten fühlt, dass ihr sagt, ihr habt die Hauptsportart im Winter irgendwie verpasst. Also wie muss man sich das vorstellen? Wie seid ihr darauf gestoßen und wie waren die ersten Reaktionen, als ihr das Thema mal hochgehalten habt?
Ja, am Anfang war natürlich Skepsis, oder? Als wir dann auch, ich sag mal, das oben im Bündnerland auf der Lenzer Heide dann gesagt haben, wir machen das. Dann natürlich viele erstmal, ja, was hat er denn im Hinterkopf? Was sieht er, was wir nicht sehen? Etc. Das ging aber dann relativ schnell, dass wir dort dann die Unterstützung hatten. Das Gute war auch dort oben, hatten wir ein enorm gutes Umfeld und sehr, sehr gute Menschen dort, die sehr viel schon bewegt haben und auch weiter bewegen wollten. Tourismusdestination hat Groß-Event-Strategie verfolgt. Wir hatten den damaligen OK-Präsident der Tour de Ski, der schon mit der Tour de Ski super Austragungen veranstaltet hat, der mit gesagt hat, hey, da bin ich mit dabei. Und so konnten wir auf verschiedenen aufsetzen. Und so konnten wir eigentlich in dieser Zelle mal starten und sehr unternehmerisch, pragmatisch selbst entscheiden über kurze Wege. Jetzt vom Verband her aus der Historie, warum war Biathlon nirgendwo? Wir haben auch lange versucht, das rauszufinden. Und meine Erklärung ist so ein bisschen, dieses Biathlon in der Schweiz ist sehr lange in der Militärecke geschmort. Also der Verband, der war bis vor nicht allzu langer Zeit noch ein eigenständiger Verband. Dem hat die finanziellen Mittel gefehlt. Die sind dann tatsächlich auch Konkurs gegangen. Und der große Verband Swiss Ski, Schweizerischer Skiverband, hat dann aus dem Konkurs raus Biathlon wie übernommen. Und das war aber nie so richtig in die ganzen Strukturen integriert. Es hat man so gemacht, damit das irgendwie weitergeht. Aber so richtig Fokus und Entwicklung war da eigentlich nie drauf. Und so ist auch heute noch teilweise regional in verschiedenen Clubs stellen wir immer noch so dieses Image vom Biathlon fest. Ja, so paar gescheiterte Langlaufer, die machen dann noch ein bisschen Biathlon. Ja, was natürlich heute überhaupt nicht mehr geht, wenn man sieht, wie seamless Biathleten zu Langläufern wechseln und umgekehrt, ist das schon wirklich ähnliches Leistungsniveau. Entsprechend muss man auch die Strukturen schaffen. Und so haben wir gewisse Dinge einfach selbst aufgebaut. Also Nachwuchs war damals aus unserer Sicht nicht auf dem Niveau, die Nachwuchsförderung, wie wir das gerne hätten, haben dann eben auch ein bisschen provokativ das Ganze aufgesetzt. Wir haben damals den Michi Kreis geholt, dreifacher Olympiasieger, dreifacher Weltmeister, um dann Ausrufezeichen zu setzen. Ja, wir setzen die Besten auf den Nachwuchs. Und das hat dann Dynamiken ausgelöst, auch im Skiverband. Und das, wie du sagst, da gab es dann, das war wie so ein bisschen geschütztes Biotop für den einen oder anderen vielleicht. Das war nicht so im Fokus. Man hat machen können, was man wollte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und wurde nie so richtig gechallenged. Und da kamen wir halt schon rein, haben dann gewisse Dinge gechallenged und Fragen gestellt, und dass das dem einen oder anderen nicht ganz so recht war oder der sich auf den Schlips getreten gefühlt hat, das war definitiv so. Grundsätzlich muss ich sagen, dass die Führungsspitze des Skiverbands uns immer unterstützt hat und auch die ganze Entwicklung mit unterstützt hat. Die Anfänge, man hat das vielleicht am Anfang nicht so ernst genommen, bis wir dann tatsächlich konkret den Weltcup oder sogar die Weltmeisterschaft vor der Tür hatten. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass wir dann vor 3-4 Jahren den operativen Betrieb und die Arena an den Schweizer Skiverband haben verkaufen können, beziehungsweise der Schweizer Skiverband dann auch gesagt hat, wir gehen jetzt in den Lead. Und heute sind wir froh, heute ist es dort auf dem Radar, ist auf der Agenda und es wird auch entsprechend gefördert, ja.
Das sagst du so nebenbei, aber irgendwie eine Sportart für einen Verband ja aufgebaut, in Relevant Set geholt, wo sie ja eigentlich, was eigentlich deren Kernsport oder im Wintersport ja eine der Kernsportarten ist. Das ist so richtig verstanden. Verstehen ist das also einfach schwer für jemanden, der aus dem Sport halt kommt, denkt man sich ja, so ein Verband muss ja die Hauptsportarten seiner Disziplinen irgendwie kennen, ne? Also
Ja, also die haben natürlich sehr, sehr viele Disziplinen oder quasi alle Schneesportdisziplinen bis hin zu Telemark etc. Und es ist aber so, dass natürlich der Schweizerische Skiverband dominiert ist vom Skialpin und auch traditionell Skialpin, die mit überragender Mehrheit die Sportart Nummer eins ist. Da ist natürlich auch, ich sag mal, die Erfahrung, die Verbandsspitze, die Führung, kommt aus dem Skialpin und hat Affinität dazu und kann das natürlich auch sehr gut beurteilen, wie man das entwickelt. Und sie sind ja enorm erfolgreich unterwegs heute, die führende Nation jetzt seit mehreren Jahren. Und da hat man halt, ich sag mal, da ist Biathlon auch aufgrund der Historie, die ich vorhin geschildert habe, die war, ist einfach eine Randsportart hier in der Schweiz gewesen, ist heute mehr auf dem Radar, ist es aber in gewisser Hinsicht immer noch.
Aha.
Und in Deutschland stellt sich das halt anders dar. Gell? Als wir das Projekt vermarktet haben, Sponsoren reinholen wollten oder reingeholt haben, da mussten wir erstmal anfangen, Biathlon zu erklären und erstmal vor Augen führen, wie die Einschaltquoten sind international für Biathlon im Vergleich zu Skialpin. Es ist nämlich mit Abstand die erfolgreichste Wintersportart, was die Zuschauer angeht. Und das hat immer einen Hello-Effekt ausgelöst. In jedem Meeting, ja wirklich, aha, das wusste man in der Schweiz nicht und weiß es heute teilweise auch noch nicht. Das braucht einfach viel, viel Zeit. Und vor allen Dingen, es braucht eigene Athleten. Ja. Es braucht eigene Athleten, die vorne mitkämpfen, damit die Bevölkerung mitfiebern kann und sich identifizieren kann mit der Sportart. Und die hat man halt Reihen zuhauf im Skialpin und hat man halt quasi nur sehr limitiert im Biathlon. Ja, oder gar nicht gehabt.
Ja. Ein Erfolgsgeheimnis, also du hast eigene Athleten, das habt ihr mit dem Nachwuchs, mit der Nachwuchsarbeit in die Wege geleitet und dann ist es auch den eigenen Standort. Also wenn ich ein Standort bin, wie jetzt die Arena in Lenzerheide, dann habe ich einen Anziehungspunkt, ich habe etwas, was Aufmerksamkeit schürt und was auch in der Region dafür sorgt, dass es Menschen gibt, die das testen, ausprobieren oder ausüben wollen.
Ja. Richtig, richtig. Und das war auch Teil der Strategie. Wir haben damals, man kennt vielleicht international die Gasparin Sisters, die älteste Schwester, die Selina, die hat ja die einzig und erste olympische Medaille geholt im Biathlon mit der Silbermedaille in Sochi. Und die drei Schwestern, die haben eigentlich das Nationalteam gebildet, plus Lena Hecki oder ein oder andere noch, die da mit dabei waren. Und so haben wir mit denen gesprochen. Die haben eigentlich ihre eigene Show gemacht im Engadin, eine eigene GmbH. Und haben gesagt, kommt doch auf die Lenzerheide. Und haben die unterstützt, sich in der Lenzerheide anzusiedeln. Dann hatten wir schon mal, die Damen-Nationalmannschaft da, sozusagen. Ja. Und dann haben wir mit der Stiftung, haben wir junge Athleten unterstützt, dass sie dort oben wohnen und leben können, um sich voll auf den Sport zu konzentrieren. Und unser Ziel war, dass die sich rund um die Arena ansiedeln, dass dort ein Teamgefühl, ein Momentum entsteht, ja, als Stützpunkt. Ja, weil vorher war das ein Lehrgangssystem. Man hat die zusammengezogen in Andermatt Rehalb und dann sind die alle wieder nach Hause gegangen. Und zu Hause hast du keine Anlage, du hast keinen Trainer, du musst das alles selber machen. Und wir wollten da so einen Dauerzustand, Stützpunktphilosophie bauen, damit dort diese Dynamik entsteht. Und heute haben wir über 25, 30 Athleten, die rund um die Arena wohnen, leben und entsprechend gemeinsam trainieren.
Das ist faszinierend. Jetzt noch ganz schnell einen Abschluss. Auch das hast du erwähnt. Jetzt mündet das darin, euer Engagement im Wintersport mündet darin, dass du auch noch dass ihr ein Momentum gerade habt, auch in der Schweiz, wie wir in Deutschland ja möglicherweise auch, aber auch in der Schweiz für Olympiabewerbung. Allerdings logischerweise nicht für die Sommerspiele, sondern für die Winterspiele.
Ja.
Du hast gesagt, 28, 38. Die Schweiz bewirbt sich und die Chancen stehen nicht schlecht, hast du gesagt.
Ja, genau. Ich meine, das neue Verfahren mit dem IOC ist ja der sogenannte privilegierte Dialog, wo man wirklich hohen Umdenken stattgefunden hat, weg vom Gigantismus hin zu Ländern, die, ich sag mal, nachhaltig dann wieder den Sport fördern, beziehungsweise die Olympischen Spiele auch nachhaltig Sportförderung auslösen können. Und die Schweiz befindet sich jetzt in diesem sogenannten privilegierten Dialog für 38. Wir haben es versucht für 30 und 34. Da war ich noch nicht so stark involviert. Und dort war klar, dass es schon French Alps, Frankreich für 30 und 34 war Salt Lake City, Utah schon im Rennen. Und man hat gesagt, die Schweiz, das sehen wir. Wir geben euch den privilegierten Dialog für 38. Und da sind wir jetzt in der Endphase. Jetzt kommt so die spannende Phase. Bis Ende 26 sollten wir relativ gut wissen, in welche Richtung das geht. Und dann in 27 hoffentlich den Zuschlag zu bekommen für 38. Ja.
Ja, das wäre stark. Gibt's eine Volksabstimmung in der Schweiz, wenn Olympiabewerbung ansteht oder nicht?
Ja, das Thema Volksabstimmung ist natürlich immer ein Thema in der Schweiz. Und dort, das Volk wird befragt. Das ist ganz klar. Und jetzt streiten sich noch die Geister, ob das eine nationale Volksabstimmung sein muss oder ob es, ich sag mal, in den Kantonen stattfindet, beziehungsweise in den Kantonen. Die Durchführungsorte und Kantone werden sowieso abstimmen. Das heißt, die Bevölkerung, die betroffene Bevölkerung wird sowieso befragt. Es geht jetzt einfach darum, dass die Politik bisher der Auffassung war, es braucht keine nationale Volksabstimmung, weil auch die finanziellen Mittel, die von der öffentlichen Hand gefordert werden, sich in einem Rahmen bewegen, die normalerweise keine nationale Volksabstimmung bedürfen. Und jetzt hoffen wir, dass die Politik auf dieser Schiene weiterfährt und wir damit dann auch nicht den Zeitplan gefährden, wenn es denn doch zu einer nationalen Volksabstimmung kommen sollte. Weil das Volk soll dahinter stehen und soll auch befragt werden und wird auch befragt. Aber die nationale Volksabstimmung hätte einfach auf der Zeitachse dann potenziell den Effekt, dass wir den privilegierten Dialog verlieren.
Aha.
Und dumm.
Dann schauen wir mal, dass wir sowohl ihr in der Schweiz als auch wir in Deutschland da eine Bewerbung hinkriegen und dann auch aus dem privilegierten Dialog auch vielleicht sogar das Commitment vom IOC wird, dass wir jeweils Spiele austragen dürfen. Ich will noch einmal einen Schritt in die Zukunft wagen, einen Blick in die Zukunft wagen. Wenn du so deine, ich habe es vorhin erwähnt, da kriegst du so Angebote, kriegst du Ideen gespiegelt, du sagst ja, du bist ja jetzt ein bisschen vorsichtiger und sondierst ein bisschen mehr, aber was würdest du sagen, was tät der Sportbranche noch gut? Was fehlt da noch? Was wäre so noch so ein richtiger Mover in der Sportbranche? Was Innovation, was neue Technologien, was neue Entwicklungen angeht, wo fehlt's dir noch ein bisschen? Wo kribbelt's bei dir, wo du sagst, Mensch, eigentlich müsste man mal 2040 oder 2038, 2040, zwei Olympische Spiele, einmal in der Schweiz, einmal in Deutschland. Was hat sich bis dahin verändert? Wo steckst du deine nächsten Engagements und deinen nächsten Enthusiasmus rein? Wenn's dann gäbe.
Also was ja sehr positiv ist, ist, dass man ja in der Eventbranche aktuellen Boom erlebt in Europa. Ich meine, die Läufe bis zum hintersten hintertupfigen Lauf sind ja ausverkauft. Relativ frühzeitig Ironmans kriegt man eigentlich schon 2-3 Monate nach Eröffnung der Subscription oder der Zeichnung, der Registrierung schon keinen Platz mehr. Hyrox, genau, das ist natürlich eine Top-Innovation. Wirklich unheimlich gut gemacht. Und was ich halt sehe, ist, dass der Trend eher weggeht von, man engagiert sich in Clubs, in Sportclubs etc. Und dass es mehr hingeht in so lose Meetups, Lauftreffs etc. Und das kenne ich auch noch aus London raus, oder? Diese Parkrun-Bewegung, wo man einfach irgendwie rüberjoggt in den Park und man trifft sich. Und das ist irgendwie super cool. Da muss ich nicht bei einem Club sein, ich muss mich nicht irgendwie verpflichten. Und das Sportfördersystem grundsätzlich ist dafür nicht ausgerichtet. Man fördert über die Mitgliedsverbände, über die Clubs an die Mitglieder. Und das wird immer weniger der Fall sein, oder in unserer Gesellschaft. Und ist auch schon immer weniger der Fall. Und ich glaube, man muss dort Wege finden, wie man das trotzdem auch von der öffentlichen Hand auch noch zusätzlich unterstützt. Und da glaube ich halt auch sehr stark an so Public-Private Partnerships, weil das kann sich immer befeuern. Ja. Gewisse Dinge sind rein privat, haben zu wenig Hebel. Wenn man dann aber systematisch das auch noch entsprechend mit der öffentlichen Hand fördert, dann kann da wirklich ein Schuh draus werden. Weder das eine noch das andere alleine ist so effektiv, wie solche Dinge zusammenzubringen. Und dort können digitale Plattformen helfen. Nicht zuletzt Mover, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Das können auch andere sein. Ich glaube, da Wir bewegen Deutschland im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Wir bewegen die Schweiz im Hinblick. Das ist was, wo ich glaube, wo man insgesamt mal tolle Projekte lancieren kann. Und das wird die Bevölkerung vorwärts bringen. Da bin ich überzeugt. Bevölkerung stärken. Thema mentale Gesundheit hängt auch mit Bewegung und Sport zusammen. Ja.
Dann schauen wir uns mal an, was dann alles noch passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir beide werden da auch im Austausch bleiben und vielleicht die eine oder andere Beobachtung nochmal teilen, vielleicht das Ganze hier nochmal resümieren. Und spätestens, wenn es denn zu Olympischen Spielen kommt, in unseren beiden Ländern, werden wir auch nochmal miteinander sprechen. Also ich habe das erwartet, dass das so ein Ritt wird durch verschiedene Themen, durch verschiedene Bereiche, die du alle bedienst. Und das fände ich super, wenn wir da ein Auge weiter drauf halten können und uns nochmal da wieder zu treffen. Für heute erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die offenen Worte, für den Einblick da, lieber Michael. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das hat das fortgesetzt, was wir in der Schweiz im Arosa da kurz schon, was ich da schon kurz angedeutet hat. Also lieben Dank dir dafür.
Danke auch, Stefan, und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir und mal sehen, was wir da noch alles bewegen können.
Ja, da bin ich gespannt. Eine Idee hätte ich ja noch, aber die gibt's erst, nachdem ich auf diese Aufnahme Stopp gedrückt habe.
Gut. Danke.
Für alle da draußen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Liebe Grüße hier aus Hamburg. Und von wo rufst du eigentlich an, Michael? Von wo hab ich dich heute erreicht?
In Wollerau, in der Schweiz, am Zürichsee.
Da, wunderschöner Zürichsee, hier wunderschön an der Elbe und Alster. Also wir grüßen die Nation, die dazwischen hockt. Bis dahin, ganz bis auf bald. Ciao, ciao.